wie strategisch aufgebaut ist euer Portfolio? Ja, wenn ihr nur den MSCI World habt, habt ihr ein riesengroßes Problem. Vielen ist gar nicht bewusst, dass im MSCI World nicht die ganze Welt drin ist. Der heißt so. Aber das sind nur die entwickelten Märkte. Hallo ihr Moneypennies und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Krisenstark. Ich möchte euch hier ein Marktupdate geben, was in den letzten Wochen passiert ist und wo wir aktuell stehen. Die Kurse sind ja wieder gestiegen. Das heißt, man könnte sich die Frage stellen, ist die Krise jetzt schon wieder vorbei? Ist alles wieder gut? Wir schauen uns an, warum die Kurse denn überhaupt zuletzt gestiegen sind und warum trotz steigender Kurse alles dagegen spricht, dass die Krise jetzt schon vorbei ist. Welche Faktoren das genau sind, schauen wir uns an. Außerdem, wie es zur Herabstufung der USA durch Moody's kam und warum das historisch einmalig ist. Und zu guter Letzt, warum Japan die Bombe zum Platzen bringen könnte. Was hat Japan jetzt auf einmal mit alledem zu tun? Also ein richtiger Rundumschlag mit, ja, ich hoffe, tiefes Wissen, was ich hoffentlich leicht verständlich wiedergeben kann. Und bevor es losgeht, noch eine wichtige News. Es gibt endlich wieder ein neues kostenloses Online-Training von mir. Und zwar schon am Montag, dem 2. Juni bis Donnerstag, dem 5. Juni, jeweils um 11 Uhr und um 20 Uhr. Ihr könnt euch kostenlos anmelden unter madamemoneypenny.de/training-investieren. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Worum wird es gehen? Du lernst meine 3 Strategien, mit denen du ein krisenfestes Vermögen aufbaust und endlich finanzielle Sicherheit erreichst, ohne Finanzstudium, ohne Crashverluste und vor allem auch ohne versteckte Beraterkosten. Ich zeige dir, wie du sicher ein Vermögen aufbaust, ohne schlaflose Nächte und Verluste, eben auch in der Krise, in der wir uns gerade befinden. Wie du dein Geld selbstständig investierst, nicht alleine, ja, aber selber investierst, auch wenn Mathe nie dein Lieblingsfach war und auch wenn du nicht Finanzen studiert hast, und wie du dein Depot managst ohne mehr als 60 Minuten Aufwand pro Jahr. Außerdem gehe ich darin auch auf die aktuelle Lage ein. Was ist seit April eigentlich an der Börse passiert? Woher kam dieser Crash? Und ist die Krise jetzt schon wieder vorbei? Ja, schließlich steigen ja die Kurse. Ein Thema, was wir uns auch hier im Podcast anschauen werden. Dahinter diesen Krisen steckt immer ein klares Muster. Ja, und das müsst ihr verstehen. Dann wisst ihr auch, was als nächstes passieren wird. Und natürlich, was soll ich jetzt tun? Soll ich besser verkaufen? Soll ich besser kaufen? Lohnen sich ETFs überhaupt noch? Ist der MSCI World weiterhin die beste Strategie? Spoiler, war er noch nie. Ja? Und natürlich, wie du jetzt in dieser Krise für dich und dein Vermögen am besten vorsorgen kannst. Was du jetzt tun musst, um das für dich nutzen zu können. Es gibt nämlich sowas wie einen Crash-Booster für dein Geld an der Börse. Und wenn du den zündest, fällt dir sehr, sehr vieles leichter und kannst verlorene Jahre wieder aufholen. Wie das funktioniert, das erfährst du ebenfalls in dem Online-Training. Außerdem gucken wir uns auch an, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, endlich loszulegen. Vor allem, wenn du die Corona-Crash eh schon verpasst hast, weil das sollte dir nicht erneut passieren mit allem, was da in Zukunft noch auf uns zukommen wird. Und das Beste zum Schluss: ich gebe dir einen Crash-Bonus im Online-Training, 500 Euro Cash. Das gab es noch nie, das wird es auch nie wieder geben, hoch und heilig, ja, eine absolut einmalige Gelegenheit. Solltest du nicht verpassen, Montag, den 2. Juni bis Donnerstag, den 5. Juni, jeweils um 11 Uhr und um 20 Uhr kostenlose Anmeldung, jetzt am besten den Platz sichern unter madamemoneypenny.de/training-investieren. Eine Frage, die ich in letzter Zeit viel bekomme oder die ich mir selber auch gestellt habe in den letzten Wochen, ist so, naja, die Kurse gehen ja schon wieder nach oben, ist die Krise jetzt schon vorbei? Ich würde jetzt nicht den kompletten, alles komplette nochmal aufrollen, was passiert ist. Ich glaube, das haben wir alle mitbekommen, ja, da ist durch den Liberation Day von Donald Trump, wo er etliche Zölle kommuniziert hat, dass die Börsen richtig runtergekracht sind. Und nach 2 Tagen oder sowas, hat er die Zölle dann wieder aufgehoben, beziehungsweise nicht aufgehoben, sondern in den 90 Tage Zollpause kommuniziert. Und daraufhin sind die Kurse wieder gestiegen. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, super, ja, war nur so ein kleiner Hiccup, ist jetzt alles schon wieder gut? Ich bin der Meinung, und ich werde das jetzt auch gleich darlegen, warum das so ist, auf gar keinen Fall. Ja, die Kurse sind gerade wieder nach oben gekrabbelt, jetzt gehen sie allerdings auch schon wieder nach unten, weil er wieder irgendwelchen Quatsch erzählt hat. Aber lasst uns deswegen mal draufschauen, es geht nicht nur um diese Zölle. Ich glaube, es ist ein ganz großes Missverständnis, ja, dass die Leute denken, ach ja, eigentlich ist ja alles super. Es geht nur um diesen Clown, der hat ihm gesagt, Zölle ja, Zölle nein, ja, give me a deal und so. Aber es geht um etwas viel, viel Größeres, weil darunter passieren ganz andere Strömungen. Und das möchte ich jetzt hier einmal ein bisschen aufdröseln mit euch. Also erstmal diese Kurssteigerung, die wir jetzt gesehen haben. Warum sind denn die Kurse gestiegen? Das liegt daran, dass die großen Tech-Konzerne Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia und so weiter haben gute Quartalszahlen präsentiert. Das war aber Q1. Also von vor den Zöllen, die Auswirkungen der Zölle sind erst ab Q2, Q3 höchstwahrscheinlich sichtbar. Ja, das heißt, da sind einige ein bisschen euphorisch geworden und haben dann wieder gekauft. Anlegerinnen kaufen, weil sie auch befürchten, den besten Zeitpunkt bereits verpasst zu haben. Das ist das sogenannte Blow-off-Top-Verhalten, was es immer gibt bei Krisen. Ja, es geht runter, da gucken alle, ach shit, ja, in der Krise hätte ich einkaufen sollen. Und dann kaufen wieder alle und dann krabbeln die Kurse wieder nach oben, weil die Nachfrage halt einfach steigt. Ausschlaggebend war natürlich auch die Zollpause mit China, auch wiederum 90 Tage. Aber gleichzeitig spiegeln diese kurzfristigen Gewinne an der Börse spiegeln überhaupt nicht die weiterhin unsichere makroökonomische Lage wider. Und dafür ein paar Beispiele. Der IWF hat seine Prognose für das weltweite Wirtschaftswachstum 2025 auf 2,8% gesenkt. Das ist das niedrigste Niveau seit 2020 und das zweitschlechteste seit 2009. Die globale Unternehmensverschuldung ist seit 2009 von 84% auf 92% des weltweiten BIPs gestiegen. Wir haben eine enorm hohe Staatsverschuldung der USA. 85 Milliarden Dollar Zinsen zahlt die USA pro Monat. Pro Monat. Das sind 120% des BIPs. 2007, vor dem größten Finanzcrash, lag diese Verschuldungsquote bei 65% des BIPs. Jetzt sind wir fast doppelt so hoch. Außerdem hat gerade auch Moody's die Bonität der USA von AAA auf AA heruntergesetzt. Mehr dazu gleich später. Aber auch ein weiteres Indiz des Vertrauensverlustes. Außerdem, wenn wir uns die Staatsanleihen anschauen, das ist immer eigentlich der beste Indikator. Ray Dalio sagt auch immer, schau auf die Bonds. Schau auf die Staatsanleihen. Zehnjährige US-Treasuries liegen aktuell bei 4,43%, so hoch wie zuletzt 2007 vor der Finanzkrise. Das bedeutet, ja, die Zinsen müssen so hoch sein, damit das überhaupt jemand kauft. Ja, wenn ich ein hohes Risiko erwarte, ja, dann muss mir ganz schön viel dafür bezahlen, dass ich dem mein Geld leihe, liebe USA. Und das passiert halt gerade. Die Leute wollen auch die Staatsanleihen nicht mehr haben. Und das ist zum Beispiel etwas, was im letzten Crash sehr stark passiert ist, was viel überrascht hat. Es ist nämlich so gelaufen, dass die Leute aus den Aktien raus sind, die haben verkauft und normalerweise steigt dann die Nachfrage nach Staatsanleihen. Das ist aber nicht passiert. Es ist beides runtergegangen. Die Leute haben nicht ihre USA-Aktien verkauft, um sie dann in sichere USA-Staatsanleihen zu packen, ihr Geld. Sie haben es gar nicht mehr in die USA gepackt. Und das war ein riesengroßes Alarmsignal. Außerdem ein weiteres großes Alarmsignal sitzt immer noch im Weißen Haus. Ja, Trump ist weiterhin Präsident. Seine Entscheidungen bestehen weiter. Die Zollpause geht bis Anfang, Mitte Juli, je nachdem, auf welches Land man das so bezieht. Was dann passiert, keine Ahnung, ja. Außerdem Branchen wie die Automobilbranche und so weiter erwarten enorme Gewinnrückgänge. Ja, das kommt jetzt alles noch. Die US-Wirtschaft ist in Q1 geschrumpft um minus 0,3%. Und wir sehen halt einfach dieses historische Muster aus Crash, dann krabbelt es wieder ein bisschen hoch und dann kommt sozusagen der richtige Crash, wie es auch 2008 der Fall war. Jetzt habe ich auch keine Glaskugel, ja, und kann nicht sagen, passiert das jetzt wieder nochmal und so. Aber Fakt ist, die Lage, ja, an der Lage an sich, an dem unterliegenden Problem, an diesen Strömungen, hat sich nichts verbessert. Im Gegenteil. Was hat es jetzt mit der Herabstufung der USA auf sich? Was ist überhaupt Moody's und was ist so ein Rating? Ja, also es gibt verschiedene Rating-Agenturen. S&P zum Beispiel und auch Fitch, die haben die USA bereits, S&P hat die USA bereits 2011 runtergestuft und Fitch bereits 2023. Und Moody's Rating ist jetzt das dritte in Folge von AAA auf AA. Und ein Rating ist sowas wie die Schufa für Staaten, so kann man sich das vorstellen. Es bestimmt, zu welchen Konditionen sich ein Land Geld leihen kann. Schlechtes Rating, höhere Zinsen, gleich mehr Schulden, gleich noch höhere Zinsen. Ja, das ist so ein Kreislauf. Ich würde mein Geld auch nie in irgendein Land stecken, was kein AAA-Rating hat. Denn wir wollen ja einen sicheren Hafen für unser Geld. Staatsanleihen ist unser Airbag im Depot. Das muss super, super sicher sein. Ja, und wenn die USA jetzt ein schlechtes Ranking hat, dann sage ich als Investorin, naja, dann, also wenn ich dir jetzt mein Geld noch geben soll, dann bitte zu höheren Zinsen. Ja, dass ich eine höhere Belohnung bekomme, weil mein Risiko soeben gestiegen ist. Das heißt, die USA gibt diese Staatsanleihen aus, muss ein höheres Incentive bieten, ja, dass das überhaupt jemand kauft. Das heißt, sie verschulden sich mehr, weil ich bekomme die Zinsen ja vom Staat. Sie müssen also noch mehr Schulden aufnehmen. Das wiederum führt dann zu höheren Zinsen und so nimmt das alles seinen Lauf. Und Moody's hat jetzt eben den USA das Top-Rating AAA, das ist das Beste, was man haben kann, entzogen. Ja, und damit ist die USA zum ersten Mal in der Geschichte bei allen drei großen Ratingagenturen heruntergestuft, und zwar gleichzeitig. Wie begründet Moody's jetzt diese Herabstufung? Sie sagen, es ist ein strukturell hohes Haushaltsdefizit dafür ausschlaggebend und das ist ja auch öffentlich. Also die USA hat eine exponentiell steigende Zinslast. Ja, also es krabbelt nicht so ein bisschen hoch, sondern es ist exponentiell. Und zwar aktuell über 1 Billion US-Dollar pro Jahr allein für Zinsen. Das sind nicht die Schulden, das sind allein die Zinsen, die sie ja gar nicht bezahlen können. Deswegen wächst ja diese Schuldenlast so exponentiell an, weil du immer mehr Zinsen für die Zinsen, für die Zinsen, für die Zinsen bezahlen musst. Und außerdem, das fand ich auch interessant, eine politische Polarisierung haben sie angeführt, die die Steuerungsfähigkeit des Staates in Frage stellt. Das heißt, das hier ist nicht nur eine wirtschaftliche Begründung, sondern ganz klar ein politischer Zweifel, nenne ich es mal, bis hin zu Vertrauensverlust. Die Wirtschaftswoche hat das ganz gut zusammengefasst. Sie hat gesagt, Moody's verliert das Vertrauen in die amerikanische Fiskalpolitik. Nicht unbedingt in die Wirtschaftskraft, sondern in die politische Handlungsfähigkeit. Und das ist, würde ich mal sagen, ja, einer der Worst Cases. Ray Dalio spricht hier von der Schuldenfalle am Ende eines langen Zyklus. Ja, das kann man sich anschauen. Ja, schaut euch mal die Videos gerne auch von Ray Dalio an. Der Untergang auch von Volkswirtschaften, von Weltmächten hat viel mit Schulden zu tun nach Ray Dalio. Das Vertrauen geht verloren. Investoren wollen höhere Renditen. Der Staat muss noch mehr Schulden aufnehmen. Einzige Lösung, Inflation oder Austerität, das heißt sehr, sehr strenge Sparmaßnahmen als allerletzte Option. Und in diesem Zyklus sieht Ray Dalio übrigens gerade auch die USA. Heißt, die USA stehen aktuell mit einer Schuldenquote von 120% des BIPs. Wie gesagt, 2007 waren es nur 65% vor dem Riesen-Riesen-Crash. Die monatliche Zinssatz liegt bei 85 Milliarden US-Dollar. Und ein nachhaltiger Plan ist ja nun auch nicht in Sicht. Was ist jetzt der neueste Stand? Stand heute, 27.05. Trump hat vor ein paar Tagen ein neues Steuersenkungspaket verabschiedet und es wurde auch von dem Repräsentantenhaus verabschiedet. Es soll die Wirtschaft stimulieren, erhöht aber auch gleichzeitig die US-Schulden um weitere fast 4 Billionen US-Dollar. Und die Folge davon ist natürlich, Investoren fordern höhere Zinsen für Staatsanleihen. Ja? Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist nochmal ein Stückchen gestiegen und gleichzeitig hat die Börse auch reagiert, der S&P 500 fiel um knapp 2%. Ja? Das heißt, obwohl es die Wirtschaft stimulieren soll, ja, wenn das die Begründung ist, dann sagt die Wirtschaft, also der S&P 500 als sozusagen Seismograph davon, sagt, nee, war vielleicht nicht so die richtige. Da hätten wir uns eigentlich was anderes gewünscht. Außerdem hat er erneut Zölle gegen die EU angekündigt. Der DAX fiel damit um 2%. Das hat er dann wieder zurückgenommen. Ja, das ist also ein absoluter Wahnsinn, was da draußen gerade passiert. Und natürlich ist auch genau diese Unsicherheit und dieser wirtschaftlich fehlende Kompetenz, die einfach alle sehr, sehr stark verunsichert und nicht gerade optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Trump ist aber, wie gesagt, nur ein Symptom davon. Ich glaube, der macht das so sichtbar mit seiner Kasperei. Aber die anderen Sachen, die da drunter liegen, ja, diese Probleme, die ich jetzt oben auch schon vorhin aufgezählt habe, das ist so das eigentliche Problem. Und jetzt machen wir nochmal gemeinsam eine weitere Reise ein bisschen um den Globus und schauen uns mal an, was hat Japan plötzlich mit all dem zu tun? Japan könnte ja der ausschlaggebende Aspekt sein, was da gerade passiert, warum hier vielleicht bald eine riesengroße Bombe platzt oder zumindest ja noch einen weiteren Faktor mit hinzu addieren zu diesem Perfect Storm, auf dem wir uns gerade zu bewegen. Jetzt müsst ihr ein bisschen bei mir bleiben, ein bisschen konzentrieren. Es wird nicht super kompliziert, aber es sind schon verschiedene Komplexitäten mit drin und vielleicht auch Begriffe, die ihr vorher noch nie gehört habt. Aber ich werde das hoffentlich alles so erklären, dass das verständlich ist. Also, was hat Japan jetzt mit all dem zu tun? Am 14. Mai 2025 fand eine Auktion über 20-jährige japanische Staatsanleihen statt. Zu einem Zinssatz von 1,6%. Heißt, ja, der japanische Staat hat Investoren gebeten, leih uns bitte Geld für 20 Jahre und dafür zahlen wir dir jährlich 1,6%. Die Antwort darauf, totale Katastrophe, Ernüchterung, fast niemand wollte die Dinger haben. Es war die schlechteste Nachfrage nach japanischen langlaufenden Staatsanleihen seit 1987. Jetzt könnte man sagen, Natascha, cool, ja, wow, super interessant. Warum sollte mich das auch nur ansatzweise jucken? Warum ist das dramatisch? Dazu muss man die Geldströme verstehen. Japan ist nicht irgendein Land. Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und der wichtigste Anker des globalen Niedrigzinssystems der letzten 25 Jahre. Japan hatte die letzten Jahre Zinsen von 0%. Warum das relevant wird, darauf gehe ich später nochmal ein. Jetzt ist erstmal wichtig, was ist in dieser Auktion passiert, der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt? Wenn niemand mehr bereit ist, Japan langfristig Geld zu leihen, selbst nicht zu gestiegenen Zinsen, 1,6%, dann bricht das Vertrauen in einen der letzten sicheren Häfen der Welt zusammen. Woher kommt das jetzt? Was hat das jetzt auch mit den USA zu tun? Warum passt das in diesen Kontext mit rein? Japan hatte jahrzehntelang extrem niedrige Zinsen. Ich hatte gesagt, 0% teilweise. Und es war deshalb sozusagen das globale Finanzierungsland, Fundingland Nummer 1 für Carry Trades. Was ist jetzt ein Carry Trade? Das funktioniert so, große Fonds, Hedgefonds, institutionelle Investoren haben sich in Yen verschuldet und diese Mittel in riskantere, renditestärkere Märkte transferiert, zum Beispiel in US-Aktien oder in US-Hochzinsanleihen oder so. Der Carry Trade ist also eine Anlagestrategie und die Grundidee ist, man leiht sich in einem Land Geld, wo die Zinsen sehr, sehr niedrig sind, wo das Geld also quasi kostenlos ist. Ja, ich leihe mir Geld zu 0%. Super, wer will das nicht? Ja, und investiert es dann in einem anderen Land, wo die Renditen höher sind. So macht man eben Gewinne aus dieser Zinsdifferenz. Ich leihe mir zu 0 Euro Geld aus Japan, investiere das in US-Staatsanleihen zu 4,4% oder in US-Aktien, Apple, keine Ahnung was, wo ich auf jeden Fall eine höhere Rendite als 0% bekomme. Und die Differenz daraus zwischen 0% und 5, 6, wie viel auch immer Prozent, das ist mein Gewinn. Diese Differenz dazwischen, das ist quasi ein Arbitragehandel, ja? Also unterm Strich, Geld billig in Japan leihen, da natürlich Schulden aufbauen, ich baue da ja Schulden auf, aber günstige Schulden, in den USA investieren, Differenz kassieren, das ist der Carry Trade. Unterm Strich habe ich dann also Schulden in japanischen Yen und meine Investments in US-Dollar-Anlagen. Und da Japan eben als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einer sehr, sehr lockeren Geldpolitik seit über 20 Jahren ausgestattet ist, war also Japan zum Weltfinanzierer aufgestiegen quasi. Hedgefonds, Banken, Großanleger und so weiter, die haben das alles gemacht. Die haben sich in Yen verschuldet, haben da das Geld quasi rausgezogen sozusagen und es rübergebracht in die USA, in US-Dollar, da in Aktien und Staatsanleihen. Das nennt man die Yen-Finanzierung. Der Yen wurde zur Basiswährung für riesige Spekulationsströme. Da reden wir ja nicht von, Natascha hat mal 1000 Euro ein bisschen Schulden in Yen gemacht und macht das jetzt in die USA rein. Wir reden da ja von Milliarden, Billionen Spekulationsströme, die da von links nach rechts gehen. Und jetzt kommt aber das, was jetzt gerade passiert ist, durch diese, wo diese Auktion quasi ja, das sichtbar gemacht hat. Was passiert, wenn dieser Carry Trade nicht mehr attraktiv ist? Und das passiert jetzt gerade. Japan hat erstmals seit vielen, vielen Jahren begonnen, die Zinsen leicht anzuheben. Die Rendite von 10-jährigen Staatsanleihen liegt erstmals seit 2011 wieder über 1%. Klingt wenig, ist aber für Japan viel, wenn man von 0% kommt. Ja, oder die 20-jährigen Staatsanleihen, 1,6%. Die Folge ist, der Carry Trade wird unattraktiver. Wenn du dich zu 0% verschuldest und ein Investment für 5% Rendite daraus machst, ja, zu 0% Yen, zu 5% in US-Dollar investiert, dann ist das lukrativ. Wenn du dich aber dann jetzt neu höchstwahrscheinlich zu knapp 2% verschulden musst, bleibt von deinem Gewinn einfach weniger übrig. Das heißt, es macht es unattraktiver. Und sobald also die Zinsen in Japan steigen, was jetzt gerade der Fall ist, oder auf der anderen Seite die Renditen in den USA stark sinken, sodass sich der Trade von der anderen Seite nicht mehr lohnt, wird der Trade einfach riskanter und oder unrentabel. Dann macht jetzt der Investor Folgendes. Er verkauft seine US-Investments, seine Apple-Aktien, seine US-Staatsanleihen, um halt dieses Konstrukt wieder aufzulösen, weil es nicht mehr so attraktiv für ihn jetzt ist. Das heißt, er verkauft da, bekommt dafür US-Dollar. Ja, deine Apple-Aktien und so weiter bezahlst in US-Dollar. Aber seine Schulden laufen ja in Yen, in Japan, ja. Das heißt, die Investoren tauschen US-Dollar zurück in Yen, um ihre Kredite zu bedienen. Dieses Kapital, was da investiert war, da gearbeitet hat in den USA, verlässt jetzt massenhaft den US-Markt und es wird zurückgeschoben nach Japan. Repatriiert nennt man das. Es wird repatriiert nach Japan. Das Geld fließt zurück. Warum fließt das Geld zurück? Weil der Investor damit seine Kredite bedienen muss. Der hat ja Schulden, der hat das Geld ja nicht geschenkt bekommen. Der muss es zurückzahlen und er will es jetzt zurückzahlen, weil der Trade unattraktiv geworden ist. Das heißt, diese Repatriierung bedeutet, das zurückgeholte Kapital wird vom Ausland, hier in den USA, zurück in die Heimatwährung umgetauscht und transferiert, um mal diesen Verpflichtungen im Ursprungsland nachzukommen. Du musst deine Schulden begleichen. Das ist jetzt keine willkürliche Entscheidung, sondern natürlich notwendig, um halt die Yen-Schulden zu tilgen, Liquidität bei japanischen Banken zu sichern, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und so weiter und so fort. Ja, und auch ein gewisses Zinsänderungsrisiko zu vermeiden. Angenommen, der Yen steigt plötzlich, dann mache ich ja Verluste. Ja, und warum ist das jetzt so dramatisch? Ja, also da spricht man von einem Liquidity-Schock, also ein Liquiditätsschock. Wenn das jetzt viele Investoren gleichzeitig machen, also gleichzeitig dieses Konstrukt, diesen Trade auflösen, weil sie sagen, naja, es ist irgendwie nicht mehr so interessant und mein Risiko ist gestiegen und ich habe vielleicht andere Trades, die interessanter sind, dann passiert halt Folgendes, die US-Aktien oder Anleihen werden en masse verkauft. Ich will da ja raus, ich muss das Geld locker machen. Der Dollar wird massenweise in Yen umgetauscht. Yen steigt, Dollar fällt. Ein weiterer Grund für andere Großinvestoren, das schnell zu machen, Zinsänderungsrisiko. Und diese ganze Liquidität fließt also aus den US-Märkten ab. Und dann entsteht ein riesengroßer Crash, ja, weil einfach diese Großinvestoren massenweise verkaufen müssen und dieses Geld abziehen. Ja? Aktienkurse fallen, wenn viele Leute dringend verkaufen müssen, dringlicher, als es die andere Seite hat, die sagt, ich möchte gerne kaufen. So entstehen Crashes, so gehen Aktienkurse nach unten. Und wenn jetzt viele dieser Großinvestoren sagen, oh, jetzt, das ist für uns aber ein Alarmsignal, wir tauschen lieber wieder zurück, dann passiert da ein riesengroßer Verkauf. Das sind nicht wir paar hundert Leute, ja, oder auch nicht die paar Millionen von Privatanlegerinnen, die den Markt beobachten und ein paar hunderttausende, die darauf dann agieren oder so. mit ihren kleinen süßen Depots von, keine Ahnung, ja, sondern das sind halt die Großinvestoren, die Hedgefonds, die mit einem Klick 10 Milliarden verschieben. Und das merkt man natürlich sehr, sehr deutlich an der Börse. Und das, ich sag mal, das Faszinierende oder das Andersartige an so einem Crash ist halt, es ist kein Crash, weil Firmen schlecht wirtschaften, sondern weil Kapital im großen Stile den Markt verlässt aufgrund von Strömung und Bewegung auf der anderen Seite der Welt. Das finde ich daran sehr, sehr faszinierend und irgendwie auch gut zu wissen, ja, dass sowas einfach gerade passiert oder passieren kann. Ist jetzt ja noch alles recht jung, diese Entwicklung. Aber die Frage ist natürlich auch, kann das wirklich passieren? Ja, wie ist jetzt von Theorie zu Praxis? Es kann ja auch sein, dass alle komplett die Ruhe bewahren und sagen, naja, wir warten erstmal noch ab und so. Es kann ja auch total passieren. Man weiß es ja nicht. Fakt ist aber auch, es ist kein rein theoretisches Risiko. 1998 ist nämlich genau das passiert. Japan stand da unter Druck. Investoren zogen ihr Geld weltweit ab und einer der größten Hedgefonds, Long-Term Capital Management, ist kollabiert und die US-Börse stürzte damit auch direkt gleich mit ab. Die Gefahr hier liegt also nicht in einer, ich sage es mal, einzelnen Zinserhöhung, die irgendwo auf der Welt passiert, oder an irgendeinem Wirtschaftsdatenpunkt oder so oder an irgendeiner Trump-Entscheidung, sondern das sind globale Umlenkungen von Kapitalströmen raus aus den USA. Ja, und wenn man das mal ein bisschen in die aktuelle Lage auch einbettet, das passiert ja gerade eh auch schon, ne? Dass Investoren sagen, ach, ist die USA noch so sicher? Vielleicht schauen wir uns mal lieber mehr in Richtung Asien, vielleicht schauen wir uns doch lieber ein bisschen mehr nach Europa an. Also das sind ja eh schon gerade diese Unsicherheiten und diese Bewegung, also es fällt auf sehr, sehr fruchtbaren Boden, wo eh alle schon zittern und sagen, oh, ja, vielleicht ist das jetzt noch ein weiterer Grund, raus aus den USA zu gehen. Was heißt das jetzt konkret für euch, für euer Depot? Ja, kann man jetzt ja sagen, ja, schön, was soll ich jetzt mit der Info? Also einmal finde ich es sehr, sehr wichtig, auch solche Hintergründe zu verstehen, weil dann weiß man ein bisschen, was man vielleicht auch beobachten kann und versteht einfach diese Lage besser. Und das ist ja jetzt gerade in dieser aktuellen Situation einfach auch mein Anspruch, unser Anspruch, euch dann nicht immer nur voll zu ballern mit, ja, mach einfach MSCI World und lass einfach irgendwie alles, wie es ist oder so, sondern ja, dieses Wissen ist einfach Macht. Und wenn man also so Stück für Stück, ja, kommt immer ein Puzzleteil noch mehr dazu. Und was hat denn jetzt Japan eigentlich mit den ganzen Sachen zu tun? Also erstmal finde ich dieses Wissen einfach sehr, sehr empowernd. Und vor allem, wenn man ja so ein bisschen weiß, wie Krisen funktionieren, dann weiß man auch, wie man sie handeln sollte und muss, ja. Also auch da wieder die Frage, die ihr euch stellen müsst, wie strategisch aufgebaut ist euer Portfolio? Ja, wenn ihr nur den MSCI World habt, habt ihr ein riesengroßes Problem. Das hattet ihr die ganze Zeit auch schon, solange wie ihr nur den MSCI World habt, ja. Da war es aber nicht sichtbar, weil da ist alles gut gegangen, alles cool, alles easy, ja. Aber wenn eure gesamte Altersvorsorge oder ein Großteil davon oder euer gesamtes Portfolio oder nur auf dem MSCI World basiert, das reicht einfach nicht. Vielen ist gar nicht bewusst, dass im MSCI World nicht die ganze Welt drin ist. Der heißt so. Aber das sind nur die entwickelten Märkte. Da ist zum Beispiel China gar nicht drin, da ist zum Beispiel Japan gar nicht drin, da ist zum Beispiel Vietnam gar nicht drin, ja. Europa sehr, sehr unterrepräsentiert. Ich will nur sagen, ja, dass diese MSCI World Strategie oder dieses so, ja, mache ich mal eben und jetzt habe ich ja auch mal was mit ETFs gemacht, das ist jetzt ein paar Jahre gut gegangen. Es wird euch derbe um die Ohren fliegen in diesem Perfect Storm, der sich da gerade zusammenbraut. Ja, und mir geht es jetzt gar nicht darum, soll ich jetzt in Japan investieren? Ja, wer jetzt diese Frage schon wieder stellt, ist schon wieder viel zu weit am operativen Ende auf der Skala. Wir sprechen über Strategien. Es geht nicht darum, jetzt MSCI World zu verkaufen oder Japan nachzukaufen oder Staatsanleihen, ja, nein. Also um wieder diese Schnellschüsse. Mir geht es darum, dass ihr das Gesamtkonstrukt versteht, dass ihr wisst, warum ihr wie investiert seid. Und wenn ihr das nicht wisst, wenn die einzige Begründung ist, ja, habe ich halt so gemacht, ja, hat Natascha halt gesagt, die hat doch gesagt ETFs, ja, ich habe hier so ein YouTube-Video angeguckt, da habe ich mir halt irgendwie ein ETF rausgesucht. Es wird euch so derbe auf die Füße fallen. Die letzten Jahre ist es gut gegangen, aber wir sind nun mal in einer komplett anderen Zeitrechnung jetzt angekommen. Und mir ist es wirklich ein Anliegen, dass ihr das endlich mal versteht. Und wer heute immer noch denkt, der MSCI World sei eine gute Anlagestrategie, der hat einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht. Es ist ja cool, dass es bis hierhin funktioniert hat. Vielleicht funktioniert es auch noch ein paar Monate weiter, ja. Aber es hat nichts mit einer fundierten, krisenfesten Strategie zu tun und auch nicht mit eurem krisenfesten Wissen, was, wie, wann zu tun ist und wie so ein Portfolio eure Risikobereitschaft abbildet und wie man das vielleicht noch anderweitig adaptieren kann, um Faktoren-ETFs, um Staatsanleihen, um Rohstoffe, um vielleicht noch weitere kleine Satelliten. Das findet dann in dieser super Sparmethode alles gar nicht statt. Und ihr denkt, ihr seid gut aufgestellt, aber ihr seid es de facto nicht. Wie gesagt, die letzten Jahre ist es gut gegangen, weil da ist alles gut gegangen. Da konnte man ja kaum was falsch machen. Aber jetzt ist es einfach, ich glaube wirklich, dass wir jetzt, spätestens jetzt, erwachsene Anlagestrategien brauchen, ja? Und nicht dieses mal eben Pflaster draufkleben und Hauptsache das Thema so halb abgeschlossen, Hauptsache ja, ja, und wieder weitergehen. Das funktioniert halt einfach nicht. Dafür ist es auch zu wichtig. Ich hoffe, ich konnte euch da jetzt mal so ein bisschen, ja, vielleicht tieferes Wissen mitgeben, wie die Dinge so zusammenhängen, ja? Also nehmt Japan gerne als Beispiel für, ach, da gibt es ja noch ganz andere, größere Zusammenhänge, die ich jetzt nicht auf jedem Finanzblog irgendwie mal so direkt nachlesen kann, weil es schon ein bisschen tiefer geht, ja? Und mir geht es darum, dass ihr lernt, was diese Zusammenhänge sind. Ihr müsst das nicht alles auswendig kennen und so weiter, aber alleine zu wissen, aha, sowas gibt es überhaupt, ja? Warum, also wie kann das die Börse beeinflussen, worin ich investiert bin, wo ein Großteil meiner Altersvorsorge liegt, ja? Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ihr wirklich dieses fundierte, auch darunterliegende Wissen für euch mitnehmt. Und das war sozusagen ein Beispiel dessen, ja, welche Strömungen, welche anderen Mächte, nenne ich es mal, es gibt als die Zahlen von Apple oder die Zölle von Trump. Und deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal auf mein Online-Training hinweisen, denn genau darum geht es da im Kern. Ja, Montag, 2.6. bis Donnerstag, 5.6. könnt euch anmelden unter banabanipendi.de/training-investieren. Warum ist mir das so wichtig? Weil wir gerade in diesen historischen Zeiten leben. Ja, das ist jetzt einfach ab jetzt einfach was anderes. Und das, was zum Beispiel im April an der Börse passiert ist mit Trump und so weiter und jetzt diese ganzen Faktoren, die ich aufgezählt habe, das, ja, das ist jetzt nun mal so, wie es ist und wir müssen es halt irgendwie handeln und wir müssen uns vor allem auch dafür wappnen, was noch kommt, kommen kann, irgendwann kommen wird. Das Einzige, was wir machen können in so, ich sag mal, Vorkrisensituation, ist uns vorbereiten. Wir wissen nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wie morgen die Kurse stehen. Ich weiß auch nicht, wie sie im halben Jahr stehen. Aber es gibt sehr viele Faktoren, die darauf hinweisen, ja, dass hier es nochmal richtig rappeln wird im Karton. Und dann ist die Lösung ja nicht, oh, da mache ich lieber gar nichts. Das ist natürlich auch vollkommener Quatsch. Sondern die Lösung ist, oh, ja, ich informiere mich mal, wie kann ich denn daraus dann das Beste machen? Wie kann ich das für mich nutzen? Wie kann ich das als Chance für mich greifen und benutzen? Und gerade wir Frauen, wir müssen solche Chancen endlich nutzen. Gerade vielleicht auch Leute oder speziell Frauen, die auch schon ein paar Jahre verloren haben. Ja, wo ihr gesagt habt, ach, ich warte noch ein paar Jahre. Ach ja, und jetzt lese ich noch dieses Buch oder vielleicht auch nicht. Ja, ich mache das irgendwann mal. Diese Krisen sind einfach super gute Chancen, auch und gerade für uns Frauen verlorene Zeit wieder gut zu machen, weil es super gute Renditen gibt in der Krise. Ja, warum kaufen denn alle Leute? Warum haben denn jetzt alle Leute gekauft? Dieses Blow-off-Top-Verhalten, was ich beschrieben habe. Ja, weil sie dachten, oh shit, jetzt habe ich den perfekten Zeitpunkt irgendwie verpasst. Weil das mittlerweile alle wissen. Ja, mittlerweile wissen es eigentlich alle, dass Krisen sehr, sehr gute Einstiegschancen sind. Ja, und wir Frauen sind dann oft diejenigen, die sagen, ach ja, ach nee, und wir verpassen die Chance, die aber eigentlich wie für uns gemacht ist und die wir auch brauchen, weil wir uns doch eh schon abstrampeln müssen, irgendwie noch auf einen grünen Zweig zu kommen, irgendwie noch Vermögen aufzubauen, irgendwie noch bis zur Rente, irgendwie unsere Rentenlücke decken zu können. Und deswegen sind Krisen für uns einfach Chancen, und zwar wenige Chancen in wenigen Jahren, die uns bieten und die müssen wir einfach nutzen. Und ihr müsst euch jetzt vorbereiten. Ihr müsst euch jetzt krisenfest machen, ihr müsst eure Investments krisenfest machen, ihr müsst euch strategisch sauber aufstehen, ihr müsst das verstehen, Herrgott, nochmal. Und deswegen machen wir jetzt auch nochmal dieses Online-Training. Also wirklich, tut euch den Gefallen, meldet euch an, es ist for free, es ist super guter, wichtiger Content, auch viel nochmal zu Risiko und auch, wie, was im Corona-Crash passiert ist und so weiter. Und da drösel ich auch nochmal auf, warum diese Chance gerade jetzt so groß ist. Ihr müsst es mir jetzt nicht hier jetzt direkt glauben, ja, aber meldet euch einfach für das Online-Training an, da erkläre ich das nochmal vernünftig. Also meldet euch an, madamoneypenny.de/training-investieren. Ihr bekommt da super wertvolles Wissen for free, das ihr einfach braucht. Das ist eigentlich unbezahlbar, ja, weil es so wichtig für eure finanzielle Zukunft ist in diesen unsicheren Zeiten, die höchstwahrscheinlich auch noch eine ganze Weile anhalten werden und sich höchstwahrscheinlich auch nach all dem, wie wir es so sehen, verschärfen werden. Also eure Aufgabe ist jetzt, euch vorzubereiten. Und wie das funktioniert, das lernt ihr bei mir im kostenlosen Online-Training madamoneypenny.de/training-investieren. Also sichert euch besser jetzt euren Platz. Und übrigens gibt ihr noch 500 Euro Cash geschenkt. Also wen alles andere nicht überzeugt, ja, dann vielleicht das. Ich freue mich drauf, wenn wir uns da dann sehen.